SR Info. Bilanz am Abend.
Am Freitagabend pünktlich um 17:30 mit Jannik Böffel und unter anderem mit diesen Themen. Nach viel Streit, das neue Klimaschutzgesetz ist verabschiedet. Neue Spitzen Richtung Koalitionspartner vor dem FDP-Bundesparteitag am Wochenende. Und kühle Stimmung nach dem Besuch von US-Außenminister Blinken in China. Das und mehr in der kommenden halben Stunde unsere Themen hier in der SR Info Bilanz am Abend. Was war nicht gerungen worden, was war nicht gedroht worden? Am lautesten sicher von FDP-Verkehrsminister Wissing, der in der Debatte um das Klimaschutzgesetz sogar Fahrverbote ins Spiel gebracht hatte. Die Union war gleich mal wieder nach Karlsruhe vors Bundesverfassungsgericht gezogen, wenn auch diesmal erfolglos, anders als beim Gebäudeenergiegesetz. Heute dann wurde das Klimaschutzgesetz im Bundestag verabschiedet, gemeinsam mit dem Solarpaket, nach langer Debatte, die sich Dietrich Karl-Meurer angehört hat.
Klimaschutzgesetz. Bevor das Parlament noch einmal darüber streitet, protestieren Umweltschutzorganisationen vor dem Reichstagsgebäude gegen das, wie sie es nennen, Klimaschmutzgesetz. Greenpeace, Fridays for Future und Co. sehen eine Aufweichung des bisherigen Klimaschutzgesetzes durch folgende grundsätzliche Änderung. Die einklagbaren Klimaziele der einzelnen Bereiche wie Verkehr oder Gebäudesektor werden abgeschafft. Künftig ist entscheidend, dass die Klimavorgaben insgesamt erreicht werden. Entsprechend verteidigt in der Debatte die Fraktionschefin der Bündnisgrünen Katharina Dröge das Gesetz noch einmal.
Dieses Land ist erstmals in der Lage, das Klimaziel für das Jahr 2030 einzuhalten. Und das ist eine historische Leistung dieser Koalition. Wir schaffen das.
SPD-Vizefraktionschef Matthias Mirsch macht in der Diskussion auf einen Punkt aufmerksam.
Kein Gramm CO2 darf mehr ausgestoßen werden nach dem weiterentwickelten Klimaschutzgesetz als im vorliegenden, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die Liberalen begrüßen das Aufweichen der Sektorvorgaben. Hatte doch das von FDP-Mann Wissing geführte Verkehrsministerium seine Klimaziele nicht eingehalten. Ein Sofortprogramm mit Fahrverboten hätte gedroht. FDP-Fraktionschef Christian Dürr meint, der Umstieg vom Verbrenner zum E-Auto gehe nicht von heute auf morgen und überhaupt.
Dem Klima ist es vollkommen egal, ob die CO2-Emissionen aus dem Energiesektor, aus dem Industriesektor oder aus dem Verkehrssektor kommen, meine Damen und Herren. Wir halten die Klimaschutzziele an. Das ist der Auftrag dieser Bundesregierung.
Für Trickserei hält man das bei der oppositionellen Union. Das Gesetz ist ein Rückschritt für den Klimaschutz, findet der CDU-Umweltpolitiker Andreas Jung.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Sie als Grüne der Entkernung, der Aufweichung dieses Gesetzes zustimmen. Und noch mehr hätte mir die Fantasie gefehlt, dass es hier auch noch schönreden. Da sind Sie auf dem falschen Trichter.
Und bei der AfD lehnt man das Gesetz grundsätzlich ab, hält es für unnötig. Carsten Hilse spricht von Klimahysterie.
Die Voraussetzung zur Verabschiedung eines Gesetzes sollen sein, dass es eine Notwendigkeit für dieses Gesetz gibt und dass dieses Gesetz seine gewünschte Wirkung entfalten kann. Beide Voraussetzungen sind nicht erfüllt.
Nur wenige Stunden vor der Abstimmung im Bundestag war unklar, ob das Klimaschutzgesetz überhaupt beraten werden kann. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann wollte das vor dem Bundesverfassungsgericht stoppen. Er hatte argumentiert, die Beratungszeit für das Gesetz sei zu kurz gewesen. Das Gericht wies das aber zurück. Das Klimaschutzgesetz muss nun noch vom Bundesrat beraten werden. Länderkammer und Bundestag bereits passiert hat das sogenannte Solarpaket. Es soll helfen, den Ausbau der Photovoltaik in Deutschland deutlich zu beschleunigen, sowohl im privaten Bereich durch weniger Bürokratie als auch im gewerblichen Bereich durch die Förderung von Solaranlagen etwa auf Supermarktdächern.
Doch am Ende wird sich jedes Gesetz beim Thema Klimaschutz daran messen lassen müssen, reicht's oder reicht's nicht. Und da kommt es auf jeden an, so die Meinung unseres Korrespondenten Lothar Lenz.
Dem Eisbären in der Arktis ist es egal, aus welchem Industrieland in der Welt das CO2 kommt, das ihm die Eisscholle unter den Pfoten wegschmelzen lässt. Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Die ganze Welt muss sich das Verbrennen fossiler Rohstoffe abgewöhnen. Tut Deutschland genug? Es ist ambitioniert, eine Industrienation in den nächsten 2 Jahrzehnten auf Klimaneutralität umzustellen. Viel zu spät hat die Politik damit begonnen, die Absichtserklärungen von Klimakonferenzen in praktisches Handeln umzusetzen. Für die Wirtschaft geht es um Investitionen in astronomischer Höhe. Aber für uns alle geht es um unseren Lebensstil. Der muss sich ändern für ein CO2-freies Land, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Tatsächlich ist die Bundesrepublik schon weit gekommen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität. Der CO2-Ausstoß ist deutlich reduziert worden. Das geht vor allem auf das Konto der Windräder und Solarparks. Sie ersetzen einen immer weiter wachsenden Teil des bisher fossil erzeugten Stroms. Im Straßenverkehr dagegen fällt die Bilanz ernüchternd aus. Die Bundesregierung liegt weit zurück bei ihrem Vorhaben, mehr Elektroautos auf die Straßen zu bringen, vom Güterverkehr ganz zu schweigen. Es ist zu simpel, nur den FDP-Verkehrsminister Volker Wissing dafür verantwortlich zu machen. Klar, Wissing ist geradezu borniert bei seinem Veto gegen ein Tempolimit. Aber bei der Sanierung der Bahn zum Beispiel kann er auch nur das aufholen, was seine Vorgänger von der CSU in Jahrzehnten versäumt haben. Nein, Klimaschutz, das sind wir alle. Der Pendler auf dem Weg zur Arbeit, die Familie, die in den Urlaub fliegt. Jeder von uns trifft täglich Entscheidungen, gute und nicht so gute. Oder um es frei nach John F. Kennedy zu sagen, frage nicht, was dein Land für den Klimaschutz tut, frage, was du für den Klimaschutz tun kannst.
Der Kommentar von Lothar Lenz. Und nur ein paar Kilometer weiter vom Bundestag ging es heute auch ums Klima, nämlich beim Petersberger Klimadialog. Traditionell ja die Vorbereitung der Weltklimakonferenz, diesmal Ende des Jahres in Baku. Nachdem gestern Bundesaußenministerin Baerbock die G20-Staaten aufgefordert hatte, mehr zu tun, drängte Bundeskanzler Scholz heute die Schwellenländer und die Wirtschaft. Christina Nagel hat zugehört.
In einem Punkt sind sich alle beim Petersberger Klimadialog einig. Um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, muss deutlich mehr getan werden als bisher. Denkt größer, agiert mutiger, mahnt der Gastgeber der letztjährigen Weltklimakonferenz in Dubai, Sultan Al-Jaber. Kanzler Olaf Scholz fordert:
Wir müssen schneller werden, wir müssen besser werden, aber die Richtung stimmt.
Olaf Scholz sieht vor allem die Industriestaaten und Schwellenländer mit einem hohen CO2-Ausstoß in der Pflicht. Auch wenn er keine Namen nennt, jeder im Saal weiß, wer gemeint ist. Es sind Länder wie China, Indien oder auch reiche Golfstaaten wie Saudi-Arabien. Sie müssten mehr Geld bereitstellen, um Entwicklungsländern zu helfen, die massiv unter den Folgen des Klimawandels leiden, und um die Energiewende in ärmeren Staaten voranzutreiben.
2,4 Billionen US-Dollar jährlich werden laut der Independent High Level Expert Group on Climate Finance bis 2030 für die Transformation in den Entwicklungs- und Schwellenländern benötigt. Das ist eine gewaltige Summe.
Eine Summe, die nicht allein aus staatlichen Mitteln zu bestreiten ist. Nach der deutschen Außenministerin, dem Wirtschaftsminister und der Entwicklungsministerin macht sich deshalb auch der Kanzler dafür stark, mehr privates Kapital zu mobilisieren. Notwendig sind dazu aus deutscher Sicht mehr Garantien, langfristige Perspektiven, mehr Kooperationen und vereinfachte Verfahren bei Entwicklungsbanken. Bei nationalen Klimaplänen müssten wirtschaftliche Entwicklung und soziale Gerechtigkeit mitgedacht werden, fordert Kanzler Olaf Scholz. Deutschland plane deshalb sein bilaterales Entschuldungsprogramm neu aufzustellen.
Das ist zwar kein Allheilmittel, aber dann könnten zukünftig auch reformbereite, vulnerable Länder mittleren Einkommens für eine Klimaschuldenumwandlung in Frage kommen.
Kreative Lösungen fordert der Kanzler ein, neue Ansätze und Ideen. Diskutiert wurde vieles auf dem Podium, von der Besteuerung Superreicher, ein Projekt, das Brasilien vorantreibt, über den Wunsch Indonesiens, die Finanzminister stärker einzubinden, bis hin zu Initiativen für neue Allianzen und Kooperationen. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev sieht der Weltklimakonferenz im November in Baku deshalb optimistisch entgegen. Wir tun alles, um gute Ergebnisse zu liefern. Nur eine schnelle Abkehr Aserbaidschans von fossilen Energieträgern, von Öl und Gas, die solle niemand erwarten, stellt der Präsident vorsorglich klar. Das Gas werde gebraucht, vor allem von den Staaten der Europäischen Union.
Den Tagesordnungspunkt, der am Wochenende rund um den Bundesparteitag der FDP für die meisten Diskussionen sorgen dürfte, den hatte die Partei schon vor ein paar Tagen vorgestellt. Die sogenannte Wirtschaftswende, die in einigen der 12 Punkte, vor allem bei Bürgergeld, den Berliner Koalitionspartnern sauer aufgestoßen war. Aber sicher dürfte auch ein wenig Selbstbeschäftigung auf der Tagesordnung stehen, steht die FDP in den Umfragen doch derzeit bestenfalls mau da. Martin Polanski hat sich die Partei vor dem Parteitag angeschaut.
Wer in diesen Tagen mit Politikern der FDP spricht, bekommt ein Wort schnell zu hören.
Wirtschaftswende.
Eine Wirtschaftswende.
Wirtschaftswende.
Es braucht eine echte Wirtschaftswende für Deutschland.
Die Forderung nach einer Wirtschaftswende dürfte denn auch im Mittelpunkt des FDP-Parteitages stehen. Schon im Vorfeld hatte die FDP-Führung in mehreren Papieren und mit einer Interview-Offensive versucht, den Begriff zu platzieren und damit die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wirtschaftswende, das heißt für die FDP, steuerliche Entlastungen für Unternehmen und Arbeitnehmer, keine neuen Sozialleistungen, die sogenannte Rente mit 63 abschaffen und schnelle Sanktionen beim Bürgergeld für Jobverweigerer. Der Koalitionspartner SPD reagierte mit einem lauten Nein, die Grünen winkten leiser, aber ebenfalls unmissverständlich ab. FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray betont gerne, dass es um Forderungen für einen FDP-Parteitag geht. Am Wochenende komme schließlich nicht die gesamte Ampelkoalition zusammen. Allerdings, Beschlüsse nur für das Parteiprotokoll sollen auch nicht gefasst werden, Bijan Djirsaray.
Es ist ja nicht der Parteitag einer Oppositionspartei, sondern es ist der Parteitag einer Regierungspartei. Und als Regierungspartei wird man alles dafür tun, damit diese Punkte auch letztendlich umgesetzt werden können. Denn wir sind davon überzeugt, wenn wir das nicht machen, werden die anderen das nicht tun.
Damit erhöht der FDP-Generalsekretär schon vor dem Parteitag den Druck auf die Koalitionspartner. Gleichzeitig ist die FDP selbst unter Druck. Die Umfragewerte sind schlecht. Für die anstehenden Wahlen in diesem Jahr sieht es derzeit nicht gut aus. Und an der Parteibasis ist immer wieder Unmut zu vernehmen über die Ampelpolitik. Bei einer Mitgliederbefragung vor 5 Monaten sprach sich nur eine knappe Mehrheit für die Fortführung der Koalition aus. Viele in der Partei drängen darauf, das wirtschaftsliberale Profil klarer herauszustellen. Franziska Brandmann, die Vorsitzende der Jungen Liberalen, kündigt schon mal an, auf dem Parteitag über das sogenannte Rentenpaket reden zu wollen, das FDP-Finanzminister Christian Lindner und SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil gerade erst im Grundsatz vereinbart haben.
Da muss nachverhandelt werden. Ich wünsche mir, dass das noch passiert, bevor das Gesetz überhaupt als Entwurf das Parlament erreicht. Also am liebsten wäre mir, dass Hubertus Heil und Christian Lindner sich nochmal tief in die Augen schauen und dann nochmal einen neuen Entwurf vorlegen.
Das Rentenpaket sieht vor, das Rentenniveau bis 2039 zu halten und gleichzeitig die Beitragszahler stärker zu belasten. Nach Ansicht der jungen Liberalen geht das vor allem auf Kosten der jüngeren Menschen. Die Debatte dazu auf dem Parteitag könnte munter werden. Manche spekulieren inzwischen, dass die FDP die Ampelkoalition absehbar platzen lassen möchte mit immer neuen Forderungen. FDP-Generalsekretär Djirsaray weist das aber zurück.
Wir haben das Ziel, hier ausgehend vom Parteitag Maßnahmen zu präsentieren, die unser Land wieder wirtschaftlich stark machen. Und das wollen wir innerhalb der Koalition umsetzen und das wollen wir mit dieser Koalition umsetzen.
Das kann man als Bekenntnis zur Ampel verstehen. Trotzdem, auf dem Parteitag muss sich zeigen, wie viel Wirtschaftswende die FDP der Koalition abverlangen will.
Die SR-Infobilanz am Abend. Gleich blicken wir hier auf ein neues Rüstungsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich, aber auch Richtung China. Zuerst aber alles weitere Wichtige vom Tage mit Marc Langels.
Russland hat im Krieg gegen die Ukraine einen Zug mit Waffen und Militärausrüstung von westlichen Ländern bombardiert. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wurde der Zug in der Region Donetsk im Osten der Ukraine von Raketen und Artillerie getroffen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sollen 2 Krankenhäuser geräumt werden. Grund dafür sind nach Angaben der Stadtverwaltung befürchtete russische Angriffe. Die Bundesregierung erwartet durch den neuen Investor bei ThyssenKrupp keine Kursänderung bei der Transformation hin zu grünem Stahl. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, alle Beteiligten würden sich zu dem Ziel bekennen, die Branche nachhaltiger zu machen. Die milliardenschwere ThyssenKrupp-Förderung durch den Staat müsse nicht überdacht werden. ThyssenKrupp hatte sich zuvor mit einem tschechischen Milliardär über einen Einstieg in seine krisende Stahlsparte verständigt. Ziel sei ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem die beiden Partner jeweils 50% der Anteile halten. Der deutsche Regisseur Michael Verhoeven ist tot. Wie seine Familie jetzt mitteilte, starb er bereits am Montag im Alter von 85 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Verhoeven setzte sich in seinen Werken intensiv mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinander. Bekannt wurden die Filme »Die weiße Rose« sowie »Das schreckliche Mädchen«, der für einen Oscar nominiert wurde. Zuletzt lebte Verhoeven mit seiner Frau Senta Berger in München. Thailand erlebt gerade eine extreme Hitzewelle mit über 40 Grad. Die Behörden haben eine Warnung herausgegeben. Trotzdem sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums bereits 30 Menschen an einem Hitzschlag gestorben. Besonders heiß wird es in den nächsten Tagen in der Metropole Bangkok. Zwischen den Hochhäusern wird eine gefühlte Temperatur von 52 Grad erwartet.
Die Geschichte deutsch-französischer Rüstungsprojekte ist lang. Nicht alles wurde am Ende etwas, nicht alles war am Ende ein Erfolg. Trotzdem, die Kooperation ist naheliegend, nicht nur geografisch. Nun gibt es ein neues Grundsatzabkommen. Beide Länder wollen gemeinsam einen Kampfpanzer bauen, auch wenn der Zeithorizont ein langer ist. Julia Borutta berichtet.
Ja, merci bien, cher Sébastien. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui ici à Paris.
Boris Pistorius war gekommen, um die deutsch-französische Achse zu preisen. In flüssigem Französisch machte er deutlich, Frankreich und Deutschland wollen bei der europäischen Verteidigung im Gleichschritt gehen und haben große Ambitionen. Das Kampfpanzersystem Main Ground Combat System MGCS stehe genau dafür.
Es geht um etwas völlig Neues. Miteinander vernetzte Gefechtsfahrzeuge, die teilweise auch unbemannt operieren können, autonomes, taktisches Navigieren, robuste Cloud und der Umgebung und eine resiliente, digitalisierte Automatisierung und künstliche Intelligenz wird natürlich ebenfalls dazu beitragen, dass wir mit MGCS einen deutlichen qualitativen Fähigkeitsvorsprung für die Landes- und Bündnisverteidigung erreichen.
Sein Partner, der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu, sagte es so.
Non pas tellement le char du futur, mais le futur du char.
Es geht nicht so sehr um den Panzer der Zukunft, sondern um die Zukunft des Panzers. Der Kern dieser Absichtserklärung ist, dass wir 2040 einen gemeinsamen Panzer haben. Denn wir haben im Großen und Ganzen die gleichen Gegner und müssen gemeinsam trainieren. Der Schwung, den beide Minister heute zur Schau stellten, rührte vielleicht auch aus der Erleichterung, dieses schwierige Projekt endlich auf die Schiene gesetzt zu haben. Das hat zwei Gründe, erklärt Verteidigungsforscher Gaspard Schnitzler vom IRIS-Institut. Zum einen seien die beteiligten deutschen und französischen Unternehmen, Rheinmetall und KNDS, auf manchen Feldern nicht nur Partner, sondern auch Konkurrenten. Zum anderen, so Schnitzler, waren sich die Armeen und damit die Regierungen zunächst nicht einig. Die operationellen Bedürfnisse und der Zeitplan sind unterschiedlich. Frankreich braucht den Panzer recht früh. Der Leclerc geht 2030, 2035 außer Betrieb. Deutschland dagegen mit seinem modernisierten Leopard kann bis 2040, 2045 warten. Nun will man also an einem Strang ziehen. Gleich zweimal bezog sich Pistorius auf die Europarede Emmanuel Macrons gestern an der Sorbonne-Universität. Die deutsch-französische Achse trage eine besondere Verantwortung und gebe die Dynamik vor.
Aber ich will es auch deutlich sagen, es ist auch Ausdruck dessen, was der französische Präsident in seiner kürzlich gehaltenen Rede zum Ausdruck gebracht hat. Wir brauchen ein europäisches Verständnis für Rüstungsindustrie. Also die besten Lösungen am besten aus Europa.
Man werde sich sicher weitere Partner mit ins Boot holen, etwa Polen, erklärte Pistorius. Ende des Jahres soll der endgültige Vertrag fertig sein. 2025 dann sollen die Parlamente über das Projekt abstimmen, damit der Panzer, so das Ziel, 2040 einsatzbereit ist.
Soweit die langfristige Perspektive. Aber wie geht es in Deutschland und Europa weiter, nachdem die USA das in der Ukraine lange erwartete Rüstungspaket verabschiedet haben? Heute war NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Kanzleramt zu Gast und natürlich ging es auch um die Frage, wie künftige Ukraine-Hilfen aussehen können. Mario Kubina.
Die beiden sind sich einig. Deutschland leistet einen wichtigen Beitrag, wenn es um die Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Angriff geht. Das haben Kanzler Olaf Scholz und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Nachmittag in Berlin deutlich gemacht. Als Beispiel nannte Scholz die Lieferung eines weiteren Patriot-Systems, mit dem ukrainische Städte vor Raketenangriffen geschützt werden können.
Ich möchte die Gelegenheit noch einmal nutzen, viele unserer Freunde in Europa zu bitten, dass sie auch in ihren Beständen noch mal gucken, ob es nicht irgendwie gehen kann, dass sie auch in dieser Hinsicht noch etwas tun, um die Luftverteidigung der Ukraine zu unterstützen.
Ein Beispiel, dem die anderen NATO-Länder folgen sollten, findet Stoltenberg. Überhaupt hat der NATO-Generalsekretär viel Lob nach Berlin mitgebracht.
Your historic and very important Zeitenwende has led to major increases in defense spending.
Die Politik der Zeitenwende und mehr Verteidigungsausgaben, das geht nach Ansicht von Stoltenberg in die richtige Richtung. Mit Blick auf mutmaßliche Anschlagspläne pro-russischer Saboteure stellte er fest, solche Taten würden den Westen nicht davon abhalten, die Ukraine auch in Zukunft zu unterstützen.
Offiziell bestreitet die chinesische Regierung, dass sie Russland im Ukraine-Krieg unterstützt. Doch die Zeichen mehren sich, dass Peking sogenannte Dual-Use-Güter, also welche, die zivil und militärisch genutzt werden können, liefert. Und so war das dann auch eines der bestimmten Themen bei der Reise von US-Außenminister Blinken bei seinem Besuch in Peking. Heute traf er sich mit Staatschef Xi Jinping und auch dort ging es um dieses Thema. Die Stimmung dabei mindestens unterkühlt, berichtet Benjamin Eisel.
Nach dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in China wird einmal mehr deutlich, wie weit die beiden Länder in vielen Punkten auseinanderliegen. Thema Nummer 1: Russlands Krieg in der Ukraine. Er habe in seinen Gesprächen noch einmal die ernsthafte Sorge zum Ausdruck gebracht, dass China den Aggressor mit Gütern beliefert, die das Land in seinem Angriffskrieg unterstützen, so Blinken am Abend in Peking.
China ist der Top-Supplier von Maschinentools.
China ist der Hauptlieferant von Werkzeugmaschinen, Mikroelektronik und Zellulosenitrat, was für die Herstellung von Munition, Raketentreibstoffen und anderen Dual-Use-Gütern von entscheidender Bedeutung ist, mit denen Moskau seine Rüstungsindustrie ausbaut. Diese produziert Raketen, Drohnen, Panzer und andere Waffen, die Präsident Putin nutzt, um ein souveränes Land zu überfallen, das Stromnetz und andere zivile Infrastruktur zu zerstören und unschuldige Kinder, Frauen und Männer zu töten. Chinas Führung streitet zwar ab, dass sie sogenannte Dual-Use-Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, nach Russland liefert. Doch die Anzeichen mehren sich, dass die Führung in Moskau den Krieg gegen die Ukraine nur weiterführen kann, weil sie China als Handels- und strategischen Partner an ihrer Seite weiß. Der US-Außenminister traf sich am dritten und letzten Tag seiner China-Reise mit Staats- und Parteichef Xi Jinping zu Gesprächen. Zuvor hatte Blinken 5,5 Stunden mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi verhandelt. Dabei betonten beide, wie wichtig es sei, miteinander zu sprechen. Allgemein stabilisierten sich die chinesisch-amerikanischen Beziehungen, sagte Wang Yi. Gleichzeitig versuchten die USA, China zu unterdrücken und die Länder stünden vor der Frage, ob sie ihre Beziehungen weiter verbesserten oder zu einer Abwärtsspirale zurückkehren wollten, so der chinesische Außenminister. Neben Russlands Krieg in der Ukraine gibt es viele weitere Streitpunkte. Die US-Unterstützung für die demokratisch regierte Insel Taiwan, die Chinas Führung für sich beansprucht. Menschenrechtsverletzungen Chinas, die die USA offen kritisieren. Und auch in der Wirtschaft gibt es Streit, zum Beispiel wegen chinesischen Überkapazitäten. Die USA werfen China vor, die Weltmärkte mit subventionierten Billigprodukten zu überschwemmen, vor allem im Bereich E-Autos und grüne Technologien. China streitet das ab, wie andere Vorwürfe auch. Immerhin, Blinken sagte, beim Thema Fentanyl habe es Fortschritte gegeben. Die USA beschuldigen chinesische Produzenten des Schmerzmedikaments mit Lieferungen nach Amerika, die Drogenkrise in den USA zu verschlimmern.
Woran denken Sie beim Thema Autismus? Viele haben da sicher vor allem den Blick Rain Man im Blick mit Dustin Hoffmann. So sehr der Film Autismus ins weltweite Bewusstsein gerückt hat, so sehr hat er doch auch so manches Klischee verfestigt. Das Autismus-Therapiezentrum Saar und der Verein Autismus Saarland geben seit genau 40 Jahren Autistinnen und Autisten im Land eine Stimme. Das große Ziel, sie sollen in der Mitte der Gesellschaft ankommen, über die Klischees hinaus. Und das klappt, berichtet Maximilian Friedrich.
Frieda ist 36 Jahre alt, lebt in Homburg und ist Autistin. Momentan macht sie an der Uniklinik eine Ausbildung zur medizinischen Technologin für Funktionsdiagnostik. Dazu gehören auch mehrere Praktika im Herzkatheterlabor. Hier kam sie immer wieder an ihre Grenzen, denn eigentlich steht Tag für Tag ein neuer Notfall an. Immer wieder eine komplett neue Situation.
Am Anfang war das hier für mich die absolute Reizüberflutung. Also ich habe mich im Prinzip gefühlt, als ob ich in Köln am Hauptbahnhof am S-Bahn-Gleis stehe und sozusagen vor Ort, eine konzentrierte Arbeit leisten muss.
Doch mit Hilfe von Therapeuten, Freunden und ihrem Mann hat Frieda gelernt, solche Herausforderungen zu meistern. Ihr helfen zum Beispiel ritualisierte Abläufe und ganz einfach auch die Kollegen besser kennenzulernen. Auch eine Selbsthilfegruppe für Autisten hat ihr sehr geholfen. Ihre Erfahrung dort?
Wow, krass. Es gibt jetzt hier wirklich noch Leute, die auch so sind wie ich und es ist gar nicht anstrengend und die versteht alles, was ich meine und was ich sage. Und das war ziemlich eindrucksvoll und so eindrucksvoll, dass ich das dann irgendwie auf der Rückfahrt noch in dem halben Zug erzählt habe und Leuten, die ich auf der Straße, begegnet bin. Ich bin Autistin, ich bin mir jetzt sicher.
Das Autismus-Therapiezentrum Saar und der Verein Autismus Saarland bieten Autisten und deren Familie und Bekannten seit 40 Jahren Unterstützung. Von Kommunikationstraining über Jobcoaching bis hin zu Fachvorträgen. Dabei immer im Fokus, Autismustherapie soll kein Veränderungsprogramm sein, sagen Geschäftsführer Christoph Gillui und der erste Vorsitzende Michael Kopper.
Ich glaube, es braucht ein Angebot. Komm, mach mit und du kannst dabei so sein, wie du bist. Und wenn etwas nicht klappt, muss man, glaube ich, einfach einen Perspektivwechsel vornehmen. Es ist nicht immer, der hat keine Lust, es ist nicht immer, der will schwierig sein oder der will Aufmerksamkeit, sondern
der Rückzug aus der Gesellschaft, der entsteht aus Überforderungen oder aus vielleicht Situationen, die mich reizmäßig auch überstimulieren. Das ist dann die Folge von einer vielleicht intensiveren Wahrnehmung, dass ich mich gesellschaftlich zurückziehe. Aber der Wunsch, dabei zu sein, der Wunsch, auch Teil der Gruppe zu sein, der ist bei allen Autisten wie bei anderen Menschen auch da.
Bei Frieda klappt diese Inklusion. Trotzdem findet auch sie, dass die Gesellschaft noch mehr auf Autisten zugehen müsste.
Es geht um die mutmaßliche Veruntreuung von Geldern der Saarländischen Handwerkskammer. Deren Präsident, der CDU-Landtagsabgeordnete Bernd Wegner, steht im Verdacht, mit Geldern der Handwerkskammer private Feiern und Essen bezahlt zu haben und auch seinen Dienstwagen unzulässigerweise privat genutzt zu haben. Deshalb gab es Ende 2022 auch eine Durchsuchung in Wegners Büro und Privaträumen. Und dagegen hat er Verfassungsbeschwerde eingelegt. Heute gab es dazu eine Verhandlung am Verfassungsgerichtshof. Denise Friemann aus unserer Politikredaktion war dabei. Kannst du kurz erklären, worum es bei dieser Verfassungsbeschwerde überhaupt geht?
Ja, es geht ganz grundsätzlich um die Frage, ob die Durchsuchung Wegners Grundrechte, also zum Beispiel Persönlichkeitsrechte, aber auch die Unverletzlichkeit der Wohnung, also dass da nicht einfach so jemand reinkommen darf, aber auch seine Immunitätsrechte als Landtagsabgeordneter der CDU-Fraktion verletzt hat. So hat es mir auch Wegners Anwältin Wagen-Luxemburg erklärt.
Es wurde eine Durchsuchungsmaßnahme durchgeführt, die sehr umfangreich war. Es wurden 12 Stunden lang kiloweise, LKW-weise Unterlagen aus der Handwerkskammer des Saarlandes weggefahren, aus den Privaträumen des Abgeordneten weggefahren. Und die saarländische Verfassung sieht vor, dass ein Abgeordneter einer besonderen Immunität hat.
So, und jetzt muss ich vielleicht einmal kurz erklären, diese Immunität, die kann aufgehoben werden, und zwar durch die Landtagspräsidentin, in unserem Fall wäre das Heike Vincent, wenn eine besondere Eilbedürftigkeit vorliegt, also wenn eine Durchsuchung zum Beispiel ziemlich schnell durchgeführt werden muss. Und da sagen jetzt die Anwälte von Bernd Wegner, diese besondere Eilbedürftigkeit, die wurde nicht ausreichend von der Staatsanwaltschaft, die erteilt nämlich solche Durchsuchungsbeschlüsse, begründet. Genauer gesagt gab es schriftlich nach Aussage der Anwältin gar keine Begründung für diese Dringlichkeit. Und die Anwälte sagen auch, dass die Landtagspräsidentin nicht genau genug geprüft hätte, ob diese Aufhebung der Immunität stattgegeben werden soll oder nicht.
Und was sagt die Staatsanwaltschaft, also die Gegenseite dazu?
Die sagt, dass diese besondere Eilbedürftigkeit, von der wir gerade gesprochen haben, auf jeden Fall bestanden habe. Denn der Grund, warum das Wirtschaftsministerium damals Anzeige gegen Wegner erstattet hat, das war ja der Bericht des Landesrechnungshofes, der eben diese Ungereimtheiten bei den Zahlungen gefunden hatte. Und dieser Bericht wäre ein paar Tage später, also ein paar Tage nach der Durchsuchung, auch der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Heißt, Wegner hätte dann gewusst, was ihm vorgeworfen wird. Und da sagt die Staatsanwaltschaft, hätte die Gefahr bestanden, dass er möglicherweise Beweismittel vernichtet hätte. Deshalb hätte das alles eben so schnell wie möglich passieren müssen. Die Generalstaatsanwaltschaft räumte aber ein, dass die Begründung der Dringlichkeit in dem schriftlichen Durchsuchungsbeschluss besser ausformuliert hätte sein können. Deshalb sei die Durchsuchung aber trotzdem nicht verfassungswidrig.
Am Ende entscheidet ja der saarländische Verfassungsgerichtshof, ob das Ganze jetzt verfassungswidrig war oder nicht. Was wird denn passieren, wenn er Wegner Recht gibt?
Dann könnte alles, was im Rahmen der Durchsuchung beschlagnahmt wurde, also das waren ziemlich viele Akten aus der Handwerkskammer, aber auch Laptops, Handys und iPads von Wegner selbst, die er eben zur Kommunikation genutzt hat, nicht mehr als Beweismittel verwendet werden. Der Verfassungsgerichtshof, der hat jetzt 3 Monate Zeit, eine Entscheidung zu fällen. Und er hatte heute tatsächlich auch noch sehr viele Fragen an beide Seiten, die nicht nur Wegner selbst betreffen, sondern zum Beispiel auch, ob die Landtagspräsidentin überhaupt die Immunität aufheben darf. Das heißt, die Entscheidung könnte auch noch eine Bedeutung über Wegners persönliches Schicksal hinaus haben. Aber im Ende können wir das erst sagen, wenn die Entscheidung dann tatsächlich da ist.
Und das in rund 3 Monaten. Bei uns ist es etwas schneller. Jetzt neigt sich unsere Sendung dem Ende entgegen. Schauen wir noch aufs Wetter. Heute Nacht immer mal wieder Regen bei 4 bis 7 Grad. Morgen dann vor allem am Nachmittag ein paar Schauer und sogar Gewitter, aber schon spürbar wärmer bei 14 bis 19 Grad. Die Temperaturen steigen sogar noch weiter. Zur Wochenmitte hin wohl wieder klar über 20 Grad. Das war sie, die SR-Infobilanz am Abend. Ich, Mike Böffel, freut mich, dass Sie zugehört haben.